SWR 2 Tandem mit Patrick Bartarilo. Guten Abend. In dieser Zeit der Corona-Pandemie sind wir alle eingeschränkt und haben natürlich auch Angst vor weiteren Einschränkungen. Einige von uns, die sind allerdings ganz besonders hart getroffen und dazu gehören leider auch Einrichtungen wie das Kino. Ich persönlich bin ein ganz leidenschaftlicher Kinogänger und deshalb freut es mich sehr, dass wir heute Abend aus Liebe zum Kino und irgendwie auch aus Sorge um das Kino eine Sendung hier in Tandem Hörer Live als Hommage an das Kino machen. Wir haben einen tollen Gast genau zu diesem Thema, jemanden, der eine ganz besonders lange und intensive Beziehung zum Kino hat. Das heißt, ehrlich gesagt, ganz konkret nicht nur zu einem Kino, sondern gleich zu dreien. Sie, Frau Maurer-Klesel, haben nämlich drei Programmkinos in Heidelberg, die Sie seit 40 Jahren betreiben. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frau Maurer-Klesel, also schön, dass Sie hier sind, dass Sie aus Heidelberg, wo Ihre Kinos sind, zu uns gefunden haben, nach Baden-Baden. Wann waren Sie denn zum letzten Mal im Kino?
Letzte Woche.
Letzte Woche?
Letzte Woche, bei mir im eigenen Kino, was ich nicht so ganz oft mache, weil ich dann immer abgelenkt bin, irgendwas sehe, was mir vielleicht nicht so gefällt, eine kaputte Glühbirne. Aber letzte Woche war ich ja.
Ja, kommt man nicht raus aus der Rolle? Also sind Sie immer Profi im Kino?
Ja, leider. Also das ist durch die vielen Jahre doch so geworden, dass so ganz entspannen, ja, kann ich schon, aber im eigenen Kino fällt es mir schwer.
Jetzt muss ich Sie fragen, wenn Sie dann quasi mal einen romantischen Abend oder einfach einen entspannten Abend im Kino haben wollen, müssen Sie in ein anderes Kino gehen.
Ja, genau.
Ja. Jetzt haben wir ein schönes Thema, Kino. Wir haben aber auch ein schweres Thema im Moment wegen Corona, weil es natürlich auch so richtig an die Existenz geht bei manchen Kinos. Sie haben drei Programmkinos, alle in Heidelberg. Wie viele Plätze sind denn da zur Verfügung eigentlich? Was steht zur Verfügung? Wie viele davon sind ausgelastet?
Also wir haben zwei Kinos oder ich habe zwei Kinos mit jeweils 130 Sitzplätzen, die Kamera und das Gloria und dann die Gloriette mit knapp 80 Plätzen. Und wir können schon aufgrund der Raumgröße und um den Abstand einzuhalten, maximal ein Drittel der Plätze besetzen. Also wenn wir im Gloria oder in der Kamera 40 Leute drin sitzen haben, was nicht immer geht, weil Einzelpersonen brauchen dann mehr Platz. Eine Gruppe aus der gleichen Familie und so kann ja nebeneinander sitzen. Dann sind es häufig eher weniger als 40 und dann ist das Kino voll.
Also aus der egoistischen Kinogängerperspektive ist das toll. Wenn ich jetzt im Kino bin, habe ich ganz viel Platz. Aber für Sie ist es natürlich schlimm, wenn ich so sagen, katastrophal. Also bei Airlines ist es ja zum Beispiel so, dass die 80% oder noch mehr Plätze überhaupt erstmal verkaufen müssen, um dann Gewinn zu machen. Wie ist es denn bei Ihnen im Kino?
Na, bei uns ist es nicht anders, ne? Also wir müssen jetzt seit diese schreckliche Zeit angebrochen hat, wirklich versuchen zu sparen an allen Ecken und Enden. Wir haben zum Beispiel im Gloria haben wir zwei Kinos, wie gesagt, ja, unter einem Dach mit zwei getrennten Kassen. Ich habe jetzt seit März diese zweite Kinokasse nicht mehr besetzt, weil sich das einfach nicht lohnt. Gott sei Dank habe ich ein ganz, ganz interessiertes und sehr engagiertes Mitarbeiterstab, die jetzt eigentlich mehr arbeiten müssen als vorher, weil sie eben dieses eine Kino quasi zumindest an der Kasse mitbetreuen. Und dann kommen natürlich diese vielen Desinfektionsarbeiten hinzu, die zeitaufwendig und teuer sind.
Also es kommen neue Kosten dazu, ja. Die zahlende Kundschaft fehlt.
Genau.
Es gibt eine Kneipe in Karlsruhe, die ich gerne mag, auch wo ich auch Stammgast war. Da hat mir der Besitzer erzählt, dass die loyale Stammkundschaft ihm einfach im Voraus schon mal Geld gibt. Also für Getränke, die dann irgendwann mal in Zukunft, wenn alles wieder gut läuft, irgendwie ausgegeben werden. Haben Sie mit Ihrer Stammkundschaft da auch gute Erfahrungen gemacht?
Also wir haben da nicht nur gute, wir haben sensationelle Erfahrungen gemacht. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe mir bis März eingebildet, mein Publikum sehr gut zu kennen und war auch sicher zu wissen, dass wir sehr wertgeschätzt werden. Aber in welchem Ausmaß und in welchem Umfang das wirklich der Fall ist, das haben wir dann wirklich erfahren dürfen. Wir haben hunderte von Zuschriften bekommen, um nicht zu sagen tausende. Ich habe die zum Teil aufgehoben, auch ausgedruckt, weil man das wirklich nochmal lesen muss. Mit Glückwünschen und mit Hoffnungswünschen. Und wir haben tausende von Gutscheinen verkauft, die die Leute eben wollten. Ich habe immer gesagt, die armen Leute, die wissen ja gar nicht, ob sie die je einlösen können, ne? Und viele Leute haben uns auch gespendet. Ob es jetzt mal gerade 10 € waren, was ich schon toll finde, oder aber auch 100 oder 400 Euro. Und die Briefe dazu, beziehungsweise die E-Mails, die sind wirklich herzerwärmend.
Also es ist auch ein tolles Gefühl für Sie sicher zu sehen, was Sie den Menschen bedeuten.
Ja, wir alle. Also ich mag das gar nicht immer so auf meine Person, aber ich meine, es geht ja gar nicht ohne einen wunderbaren Mitarbeiterstab, ne? Und den habe ich wirklich. Also wir alle zusammen. Das ist schon Sehr schön, ja.
Jetzt haben wir in diesem Jahr alle so eine Wellenbewegung mitgemacht. Also im März wurde es ja richtig schlimm mit dem ersten Lockdown. Dann ging es wieder ein bisschen besser und im Moment sind wir wieder in so einer Aufwärtsbewegung. Im März, als Sie wussten, Sie müssen jetzt schließen und dann tatsächlich im Nachhinein für 3 Monate, wie haben Sie sich denn da gefühlt, als Sie die also Türen zumachen mussten?
Schlicht grauenhaft. Also ich bin auch von der Zeitung ja schon ein paar Mal interviewt worden zu dem Thema und ich habe immer dasselbe gesagt, was ich auch heute noch sagen kann. Ich habe schon viel erlebt in dieser Branche, auch schlimme Zeiten, schwere Zeiten, ob das die Schließung der Kinos war, die ich zeitweise zusätzlich ja übernommen hatte. Das war auch ganz schlimm. Aber so wie jetzt, wenn die Kinos einfach zu sind, ist tot, die Straße ist tot, es ist dunkel, es ist kalt, die Mitarbeiter sind nicht da, die sind in Kurzarbeit und ich bin dann alleine da häufig am Wochenende gesessen und habe halt ein bisschen was gearbeitet und es war Totenstille. Fürchterlich, also nur fürchterlich.
Ja, also man sieht es Ihnen wirklich an, wie Sie da gelitten haben. Ja. Es ist halt so ein, Sie haben es erwähnt, also die Mitarbeiter in Kurzarbeit, das ist ja die eine Verantwortung, die Sie haben. Die ja, Miete müssen Sie ja auch bezahlen die ganze Zeit über. Dann gab es zumindest mal, wenn ich richtig informiert bin, nach 3 Monaten konnten Sie wieder aufmachen. Wie war denn der Moment dann? Also haben Sie sich da einen besonderen Film ausgesucht, als es endlich wieder, vorerst zumindest wieder losging?
Hätten wir gerne, aber das war ja dann die Krux noch dazu, dass es gar keine Filme gab. Theoretisch gab es fast keine Filme. Ne? Die Verleiher haben ihre Starts alle zurückgezogen, speziell die amerikanischen Verleiher, von denen wir ja auch den einen oder anderen Film spielen. Und der Markt war nahezu leer. Also da kann man 2, 3, vielleicht 4 Verleiher an einer Hand aufzählen, denen wir auch, also ich zumindest, sehr dankbar waren und sind, die dann Ende Juni, Anfang Juli überhaupt einen Film ins Kino gebracht haben.
Was haben Sie dann für einen Film genommen oder was konnten Sie nehmen?
Naja, ich musste das nehmen, was da ist, aber das war glücklicherweise ein Arthouse-Film, Undine, von einem Berliner Verleih. Und die haben den am 2. Juli gestartet, auch mit viel Herzblut und mit viel Geld, den Film ins Kino zu bringen. Und er lief auch ziemlich gut, ja, gemessen an den Voraussetzungen.
War es schön für Sie? Also standen Sie im Kino und haben einfach glücklich zugeschaut, wie die Leute wieder
kommen? Ja, und die Leute waren glücklich. Ne? Die sind ja Tage vorher, wir mussten ja die Zeit, wo wir ganz geschlossen waren, mussten wir ja irgendwie rumbringen. Also das Kino war noch nie so sauber wie in der Zeit. Wir haben alles geputzt, was nur irgend ging. Und immer die Leute gerade in der Hauptstraße, die da vorbeigelaufen sind. Wann macht ihr denn wieder auf? Ja, Gott sei Dank macht ihr wieder auf. Ne? Also solche Ansprachen haben wir täglich bekommen.
Also die Menschen wollen ins Kino, wir alle möchten ins Kino. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mit uns sprechen möchten, wir haben jetzt so ein bisschen ausgelotet, was gerade schwierig ist. Wir wollen aber natürlich auch einfach über das Schöne am Kino sprechen. Also teilen Sie mit uns vielleicht Erfahrungen, was für Filme Sie gesehen haben, vielleicht auch zu bestimmten Lebensphasen. Man kennt das ja irgendwie in der Teenagerzeit, gibt es bestimmte Filme und Kinoerlebnisse, auch mal der erste Kuss oder später irgendwie wichtige, ernste Filme, die einen begleitet haben. Wir sprechen mit Inge Maurer-Klesel, die in Heidelberg 3 Programmkinos betreibt. Sie haben vorhin erzählt, wenn Sie im Kino sitzen, Frau Maurer-Klesel, dann achten Sie in Ihrem eigenen Kino zumindest auch darauf, ob jede Glühbirne passt und brennt und auf die kleinen Details. Und jetzt haben wir einen ersten Hörerinnenanruf, der zu einem ähnlichen Thema passt, nämlich zur Bestuhlung in Kinos. Frau Schöll, guten Abend. Sie rufen aus Waldshut an?
Ja, genau so ist es.
Genau.
Hallo, guten Abend.
Ich habe den Teaser schon mal gemacht, quasi. Erzählen Sie uns die Geschichte mit den Stühlen.
Ja, die erzähle ich Ihnen gerne. Das ist ungefähr vor 40 Jahren gewesen. Mein Bruder und ich waren auf dem französischen oder beim Französischlernen. Und da hatten meine Eltern die Idee, in der französischen Schweiz uns beiden ein Kinoabend zu gönnen mit meinen Eltern als Übersetzer. Wir waren in einem Film mit einem Protagonisten, ich weiß nicht mehr, welcher Schauspieler es war. Er sollte eine Geschäftstochterfrau, die entführt worden war, ausfindig machen, weil er so tollpatschig war. Der Agent von ihm war in der Lage, denjenigen ausfindig zu machen, nachdem er den Stuhl testen sollte. Der Stuhl sollte sozusagen der Test sein, dass er ihn findet. Und dann hat er sich zuerst versucht zu setzen und dann hat er festgestellt, das ist nicht der richtige Stuhl, wollte sich also gerade setzen, geht weiter, ein paar Schritte weiter und setzt sich dann auf den Stuhl und bricht zusammen. Er hat die Stelle bekommen, das Kino lacht, wie blöd. Kurze Zeit später kracht mein Vater mit dem Stuhl zusammen. Das Kino lacht wieder und das Licht geht an und mein Vater hängt zwischen uns, zwischen meinem Bruder und mir und kam nicht mehr hoch und das Kino brüllte vor Lachen und hat sich nicht mehr eingekriegt, vor 5 Minuten. Mein Vater war peinlich berührt. Wir hatten einen gelungenen Abend und das Publikum außenrum auch. Die Franzosen grüllten vor Lachen und haben gar nicht mehr auf den Film geachtet, nur noch auf meinen Vater, der versucht hatte, wie ein Maikäfer da hochzukommen. Das war ihm nicht gelang.
Also wahnsinnige Koinzidenz. Wie ist es denn passiert eigentlich? Hat Ihr Vater da quasi auch vor Lachen, genau bei dieser Szene, dann so lachen müssen, dass der Stuhl zusammengebrochen ist?
Ich kann es nicht mehr erklären. Mein Vater war sehr leicht, also war nicht übergewichtig oder sonst irgendwas.
Daran lag es nicht, okay. Frau Inge Maurer-Klesel, jetzt Frage, also ist Ihnen sowas schon mal passiert in Ihrem Kino? Ist schon mal das Mobiliar zum Film passenderweise
Also wenn, dann haben wir das nicht mitgekriegt, das passiert schon mal. Wir haben allerdings ich habe eine ähnliche Episode, die zu großen Lachern erfüllte, beim Open-Air-Kino. Das hatten wir im Freien in einem Schwimmbad und da war in den Rasenflächen waren die Rasensprenger drin untergebracht, ne? Also die wurden dann nachts per Computer hochgefahren und das Wasser kam raus. Und wir haben an dem Abend die Titanic gespielt. Und der Film war gerade zu Ende. Ich stand mit dem Rücken zum Publikum und höre nur, wie die auf einmal schreien und schreien. Und ich dachte, warum schreien die denn so? Das Schiff geht jetzt halt unter. Das ist doch nicht so ein Grund, jetzt so zu schreien. Dann drehe ich mich um und dann habe ich gesehen, dass wirklich breite Wasserfontänen aus dem Gras hochschossen und da flogen die Stühle aber mehrfach durcheinander.
Also Titanic, es wurde nass.
Wurde live, ja.
Ist aber keiner ertrunken.
Nein, ganz so schlimm war es nicht.
Okay. Frau Schöll, ich danke Ihnen sehr für die Anekdote, für die Geschichte.
Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und vielen Dank für Ihre tolle Sendung, beiden.
Danke
Alles
sehr.
Gute auch fürs Kino weiterhin.
Danke
viel
sehr.
Viel Erfolg. Tschüss.
Frau Maurer-Klesel, wir gehen noch mal ein bisschen zurück in der Vergangenheit, um Ihre eigene Kinoleidenschaft so ein bisschen nachzugraben. Also erstmal, Sie sind Jahrgang 46.
Genau.
Schon Ihr Vater, der hatte mehrere Kinos in Heidelberg. Und dann war es wohl so, dass als ein befreundeter Kinobetreiber in Ruhestand gehen wollte und einen Nachfolger suchte, da sagte Ihr Vater, das macht meine Tochter. Und das, obwohl Sie einen Job in einer Baufirma in Mannheim hatten. Also jetzt mal ganz ehrlich, hatten Sie wirklich Lust drauf oder bereuen Sie das damals? Heute noch hätten eigentlich gerne in einer Baufirma gearbeitet.
Nein, ich bereue das nicht. Naja, ganz so ist es nicht. Wenn wie in jedem Job mal was schief geht und man in den Seilen hängt, dann denkt man schon, musste ich das eigentlich machen? Aber wirklich bereut habe ich das nie. Das liegt mir am Herzen und lag mir immer am Herzen. Und ich bin ja als Kind schon damit aufgewachsen. Dass ich das mal selber machen würde, auf die Idee bin ich nie gekommen. Aber das war mein Herr Papa, der war immer sehr pfiffig unterwegs, muss ich sagen.
Der hat Sie da reinbugsiert, aber ja. in eine Leidenschaft, die Sie auch gerne angenommen haben.
Genau.
1982 haben Sie dann die Kinos Ihres Vaters übernommen und seither haben Sie 3 Programmkinos oder hatten, glaube ich, sogar schon noch mehr Kinos in Heidelberg. Lassen Sie mich an der Stelle mal zurückblenden, also wie in einem Film. Wir gehen in Kindheit und Jugend zurück. Sie sind mit bzw. im Kino aufgewachsen. Schon als Schulmädchen sind Sie offenbar nach der Schule nicht direkt heimgekommen, sondern haben sich im Kinosaal versteckt. Was haben Sie denn da im Kino gefunden? Oder wollten Sie sich einfach vor den Hausaufgaben drücken?
Ja, das war eine angenehme Begleiterscheinung, jedenfalls nach meiner Auffassung. Aber es war halt sehr praktisch. Da, wo wir gewohnt haben und meine Schule, wo ich zur Grundschule gegangen bin, und eines unserer Kino im Stadtteil Neuenheim, das war so in einem Quadrat, ganz nah. Und da ich eben leidenschaftlich gerne ins Kino gegangen bin, bin ich eben nach der Schule den kleinen Umweg übers Kino gegangen und habe mich da reingeschlichen. Das ging natürlich nicht lange gut, weil meine Mutter war ja auch pfiffig. Die hat
da schon gewartet, wahrscheinlich in Reihe 2.
Das hat die dann auch gemacht. Das war wirklich peinlich, weil im dunklen Saal, ich habe mich ja ein bisschen versteckt, so in der Loge, wir hatten da Vorhänge hinter der Loge. Und da habe ich mich versteckt, damit mich keiner sieht. Aber meine Mutter ist da in den dunklen Kinosaal rein. Ich war völlig versunken in den Film, völlig egal, was für ein Film das war. Und dann hat sie mit Donnerstimme reingerufen, meinen vollen Vornamen, den ich hasse seither. Ingeborg, komm sofort raus. War ich blamiert vor allen anderen, ne? Sehr klar. Ich bin aber wieder reingegangen.
Natürlich. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, bin ich fast ein bisschen neidisch. Sie konnten wirklich als Kind immer umsonst ins Kino gehen, wenn Sie wollten.
Ich glaube, ich habe noch nie so wirklich bezahlt im Kino. Bis heute nicht.
Ja, also wer da auch neidisch ist und gerne oft umsonst ins Kino gehen würde und einfach schöne Erlebnisse hat, liebe Hörerinnen und Hörer, sprechen Sie mit uns. Sie sehen, wir sind ja an der Quelle zu spannenden Erfahrungen rund ums Kino. Also diese Faszination Kino, bei mir persönlich, ich liebe diesen Moment, wenn es losgeht. Also das Licht geht aus, man lehnt sich im Sitz zurück, man weiß, die Reise beginnt, es riecht nach Polstern, man hört noch so ein bisschen Popcorn rascheln und alle haben irgendwie Lust, zusammen sich von einer Geschichte bannen zu lassen. Wie ist es denn für Sie, dieser Moment, wenn es losgeht?
Ganz genauso, ja. Wirklich ganz genauso. Und ich habe es auch neulich gedacht, da hatte ich im Kino wie es halt schon mal ist, einen schlechten Tag. Es ging alles schief. Ich habe mich nur geärgert. Und am Abend hatten wir eine Sondervorstellung in der Kamera. Jetzt kam das noch hinzu, dass das ein Herzensbedürfnis von mir ist. Also ich gehe sehr gerne in eine Oper. Und da hatten wir einen Opernfilm mit Jonas Kaufmann in der Kamera. Und ich hatte gar nicht vor, mir den Film anzugucken. Aber ich war so genervt von diesem ganzen Tag. Dann habe ich gedacht, jetzt ist mir alles egal. Ich setze mich ins Auto, ich fahre dahin und gehe ins eigene Kino. Und bin da rein. Und da ist es mir ganz extrem aufgefallen, wie plötzlich alles von mir abfiel. Die Musik fing an, dieser wunderbare Sänger. Und ich war 2 Stunden nur glücklich und entspannt und aller Ärger vom ganzen Tag war weg. Ja, und so muss Kino sein, finde ich.
Absolut. Das ist auch der große Unterschied zum Fernsehen, finde ich, genau. Oder zum Streaming irgendwie. Man ist einfach automatisch in einer anderen Welt und atmet so durch und geht auf die Reise. Jetzt ist ja die Hommage als Kino, es gibt auch die ärgerlichen Seiten, gerade wenn es losgeht zum Beispiel. Also es kennt vermutlich jeder, wenn man will dann seinen Film anschauen, es geht gerade los und dann raschelt es um einen rum und irgendjemand fängt jetzt erst an zu essen oder muss sich nochmal zu Ende unterhalten. Kennen Sie das? Also diese Momente, ärgert Sie das oder gehört es dazu?
Naja, mich ärgert es schon. Wobei ich sagen muss, in unseren Kinos, damit meine ich jetzt nicht nur meine Kinos, sondern ich glaube in unserer Art von Kinos, in Arthouse-Kinos oder Programmkinos, kommt das nicht so in diesem Ausmaß vor. Es hat auch den Nachteil, den finanziellen Nachteil, dass bei uns ja nicht so viele Umsätze im Gastrobereich gemacht werden wie in einem Mainstream-Haus, ne? Wo also zentnerweise Popcorn verkauft wird. Wir verkaufen auch, aber nicht so viel. Aber da wird nicht so viel verzehrt. Und diese Unruhe, die unter anderem dadurch entsteht, die haben wir, glaube ich, nicht so wirklich.
Da gibt es natürlich mehr Ehrfurcht quasi vom Filmwerk. Genau. Jetzt weiß ich nicht, ob die nächste Frage dann passt. Also Kino ist ja irgendwie auch ein erotischer Ort, sage ich jetzt mal so. Also gerade für Jugendliche gibt es eigentlich nichts Schöneres, als im Kino zu küssen. Genau. Ist das für Sie eigentlich eine Sünde am Film oder ist es einfach eine schöne Begleiterscheinung?
Vielleicht auch im Programmkino. Das ist eine schöne Begleiterscheinung. Und als ich jung war, war das auch nicht anders. Nein, das ist schon schön, gehört schon auch dazu.
Sie selbst sind inzwischen über 70 Jahre, haben also ein ganzes Kinoleben hinter sich und vor sich natürlich auch noch. Wie sind Sie denn noch aktiv eigentlich in Ihren Kinos? Also kann man Sie da an der Kasse beim Abreißen oder irgendwie in irgendeiner aktiven Form auch noch erleben in den Kinos?
Na, also ich bin so gut wie jeden Tag im Kino. Ich bin in meinem Büro, was im Gloria, also im gleichen Haus ist. Ich lasse es mir aber auch nicht nehmen, mich an der Kasse selber zu präsentieren. Ich verkaufe jetzt nicht unbedingt häufig Tickets. Ich mache das aber manchmal zum Leidwesen meiner Mitarbeiter, weil ich nicht so fit bin wie die. Ich mache das ja nicht jeden Tag. Und dann mache ich auch mal was falsch oder ich brauche einfach länger. Ich sage dann aber zu den Besuchern immer, sie müssen jetzt ein bisschen Geduld haben. Sie sehen ja, ich mache das nicht so oft, bei mir dauert es ein bisschen länger, aber wir kriegen das schon hin. Und wenn ich was nicht kann, dann sage ich zu meiner Kassiererin, komm, nimm deinen Platz hier wieder ein und löse mich ab. Du kannst das besser.
Vorhin haben Sie schon mal gesagt, dass wenn Sie Filme im eigenen Kino gucken, dass Sie dann diesen ganz professionellen Blick eigentlich nicht so richtig loswerden. Wie viele Filme gucken Sie sich denn an in Ihrem eigenen Kino? Also machen Sie es gerne trotzdem? Haben Sie Lust drauf?
Nein, ich gucke eigentlich im eigenen Kino wirklich selten Filme an, eben aus diesem Grund. Aber ich habe ja, wenn nicht gerade so eine schreckliche Situation ist, wie wir sie jetzt seit Monaten haben, ich habe ja ganz viel Gelegenheit, auf Festivals und bei anderen Kollegen Filme zu gucken. Und das ist wunderbar, das ist entspannend und da informiere ich mich auch. Also ich gucke ja in der Regel Dutzende von Filmen ein halbes Jahr oder ein Jahr, bevor sie überhaupt ins Kino kommen an. Ne? Also damit ich ja auch informiert bin. Das mache ich schon nach wie vor sehr, sehr gerne.
Ist auch ein tolles Privileg, finde ich, in Ihrem Beruf.
Absolut.
Ja. Wir sprechen über das Kino, Hommage ans Kino und all die schönen, manchmal auch absurden, aber wichtigen, auch überlebenswichtigen, finde ich, Seiten des Kinos. Und wir sprechen jetzt mit Frau Nowakowski. Sage ich es richtig?
Ja, ich bin am Telefon.
Guten Abend. Also Sie und unser Studiogast sind sich schon mal nahe gekommen. Verstehe ich das richtig?
Persönlich vielleicht nicht, aber ich kann mich aus meiner Jugendzeit, also ich bin jetzt nahe 60 Jahre und kann mich aus meiner Jugendzeit und Schulzeit sehr gut an alle 3 Kinos erinnern, denn ich bin in Heidelberg zur Schule gegangen und aufgewachsen. Und was ich sofort mitteilen wollte, dass ich da einer der besten Filme für mich immer noch meines Lebens gesehen habe, zum ersten Mal, nämlich Odyssee 2001. Von Stanley Kubrick.
Ja, ganz großer Film von Stanley Kubrick. Ja.
Ganz großer Film für mich in meinem Leben, auch als Musikerin. Und wir sind damals mit unserem Musiklehrer aus der Schule, also mit der ganzen Schulklasse in den Film gegangen. Ich meine, es war das Gloria, meine ich, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
Doch, hier wird genickt im Studio.
das war also ein beeindruckendes Erlebnis. Und der Musiklehrer hat uns damals da rangeführt an den Film und auch an die Musik natürlich im Vorfeld schon. Und dann haben wir den Film dort geschaut. Ein zweiter Film ist mir auch noch in Erinnerung, der Tommy-Film von Hu. Könnte auch in der Gloria gewesen sein, ich bin mir nicht ganz sicher.
Da ist unser Gast sich nicht so sicher. Wird alles live kommentiert, ja, im Studio, per Mimik. Ich unterbreche Sie mal ganz kurz, wir sprechen gleich weiter. Erinnern Sie sich daran, als 2001 Odyssee im Weltraum bei Ihnen lief?
Also ich weiß, dass er bei uns lief, aber wenn ich jetzt, ich kann nicht wirklich sagen, dass ich mich erinnere.
Also vielleicht machen wir die Frage mal etwas breiter. Sie sind ja im Programmkino. Was für Filme sollen da eigentlich bei Ihnen kommen? Also so, ist so ein Film typisch zum Beispiel, so ein ganz großer Klassiker des Autorenkinos?
Ja, doch schon. Also typisch für ein Programmkino, wie soll ich sagen, ist theoretisch alles. Also das ist nicht mehr ganz so streng, wie das noch zu meiner Anfangszeit war, als ich angefangen habe, Kino zu machen. Da war das noch sehr wirklich auf europäisches Kino ausgerichtet, auf Filmreihen, also zu bestimmten Themen. Das ist heute alles nicht mehr. Also heute sind wir da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, lockerer geworden.
Ja. Nochmal zurück zu Ihnen, Frau Nowakowski. Wenn Sie ins Kino gehen, einfach um zu fragen, was ist denn das Besondere für Sie im Kino, was Sie zu Hause nicht kriegen, wenn Sie vom Fernseher sitzen oder vom Laptop?
Ja, das ist natürlich die einmalige Atmosphäre. Es ist dunkel. Es kommen besondere Filme, die man im Fernsehen so erstmal nicht sieht. Zumindest war es damals auch noch mehr so als heute. Dann ist man komplett konzentriert auf nur den Film. Es läuft keine Werbung dazwischen. Und ja, es ist einfach diese Stimmung, die Atmosphäre, die einen dann besonders fokussiert auf den Film werden lässt. Finde ich zumindest. Das ist bis heute so.
Und greifen Sie zum Popcorn?
Nee. Ja, damals war das, glaube ich, noch nicht so. Ich gehe auch in letzter Zeit nicht mehr so oft ins Kino, muss ich gestehen. Aber das liegt auch daran, dass es an meinem jetzigen Wohnort gar kein Kino gibt. Okay. Aber also ich konzentriere mich dann gern und bin dann auch ein bisschen genervt, wenn es überall raschelt und so.
Ja, na klar. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf.
Ja, bitte. Und alles Gute noch für die drei Kinos. Ich habe sie in unauslöschlicher Erinnerung.
Sehr schön. Danke sehr. Danke. Ja. Also wichtig, das ist auch, finde ich, auch toll. Ne? Das sind besondere Orte, besondere Kinos, die gehören dann zum Leben der Menschen. Ne? Die sind da nicht irgendwie auszuradieren, die begleiten einen irgendwie. Ne? Ich habe eben schon mal das Wort Laptop angesprochen. Also mit dem Laptop ist auch eine andere Art des Schauens in unser Leben gekommen. Also die Menschen können per Streaming sich Sachen anschauen. Auch viele Filme, manche Filme werden tatsächlich nicht mehr im Kino gezeigt, sondern direkt beim Streaming. Wie ist es denn für Sie? Also merken Sie das bei sich im Kino? Kommen die jungen Leute zum Beispiel nicht mehr so oft?
Ja, die jungen Leute kommen nicht mehr so oft. Jetzt muss ich aber dazu sagen, junge Leute, darunter verstehe ich, also weiß ich, 14, 15, 16 bis 20-Jährige, die waren noch nie so wirklich unser Publikum. Was sich sehr geändert hat, also wir haben früher wirklich zu, sagen wir mal, 80% studentisches Publikum im Kino gehabt. Das hat sich leider auch geändert. Die Studenten, wenn man sie fragt, sagen zumindest, und ich beschäftige ja auch viele Studenten und deswegen glaube ich das, die müssen heute auch sehr viel mehr tun, also für die Uni. Also die haben nicht mehr so ganz die Zeit. Und dann spielen die Streamingdienste da eine ganz große Rolle sogar.
Ist halt auch leider einfach Gottes zu konsumieren, muss man sagen. Wenn man viel zu tun hat, dann kann man sich einfach mal den Film nochmal programmieren, reinziehen und dann
was. Ja, und da die halt alle mit dem Computer aufgewachsen sind, für die ist dieses Filmschauen am Computer, denke ich mal, oder am Laptop ganz selbstverständlich. Ich tue mich wahnsinnig schwer damit. Ich finde es entsetzlich. Ich gucke einfach am liebsten Filme im Kino, Punkt.
Ja. Jetzt ist das Schöne am Kino einmal diese Dunkelheit, das hat auch die Hörerin gerade angesprochen, dieses Gefühl, man ist gemeinsam an einem besonderen Ort für eine bestimmte Zeit. Und dann ist es für mich zumindest bei einem Programmkino auch dieses Drumherum. Also ich mag es zum Beispiel auch, wenn ein neuer Film, ein Autorenfilm kommt, der Regisseur, die Regisseurin wird eingeladen, es gibt Gespräche. Ist Ihnen dieses Drumherum auch wichtig, wo so eine Kinogemeinschaft
ist? Das ist mir ganz, ganz, ganz besonders wichtig, das muss ich wirklich sagen. Und wir machen Gott sei Dank auch sehr, sehr viele Veranstaltungen dieser Art. Das liegt ja nicht nur an uns, sondern ob ein Filmverleih oder ein Autor oder ein Regisseur auch anbietet, auf Tour zu gehen, quasi mit seinem Film durch die Republik zu reisen und einzelne Kinos zu besuchen. Aber wenn uns das angeboten wird, wir machen das immer und sehr gerne und auch mit großem Erfolg, muss ich sagen. Also unser Publikum honoriert das sehr.
Sie sind mit Ihrem Kino, wenn ich das richtig sehe, sowieso eine Art, sagen wir mal, regionaler Kulturort. Also Sie arbeiten mit Schulen zusammen, mit der Kriminalpolizei auch mal, einen Film über zum Thema Mobbing. Ist das für Sie auch wichtig, dass ein Kino so reingreift in die Kultur der
Stadt? Absolut, absolut. Also jetzt haben wir ein Projekt, was gerade am kommenden Montag beginnt. Eben diese Filmreihe Kino-Specials, Heidelberger Kino-Specials. Das machen wir seit über 20 Jahren in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, die eben an Schulen diese Filme, die wir gemeinsam aussuchen, anbietet und dann die Klassen auch begleitet und auch Referenten stellt, die die Filme erklären und mit den Schülern diskutieren. Das machen wir schon über 20 Jahre und das nächste steht vor der Tür ab Montag.
Wir sprechen über ein wunderbares Thema, nämlich das Kino, mit einem Gast, der genau dazu perfekt passt, nämlich mit Inge Maurer-Klesel, die in Heidelberg seit fast 40 Jahren 3 Programmkinos betreibt. Wir haben jetzt eine Hörerin in der Leitung, nämlich Frau Matsui. Guten Abend.
Guten Abend. Ich möchte Ihnen einfach meine Erfahrung erzählen.
Sehr gerne.
Und zwar, ja, ich habe einen Film gesehen, und 50er Film. Amerikanischer Titel heißt Love Affair. Ich weiß jetzt nicht auf Deutsch. Das war Deborah Kerr und Gary Grant.
Mhm. Also Klassiker,
Genau. Ja, bis dahin bin ich ins Kino gegangen, irgendwas so wie Star Wars oder ganz große Werbung war. Zu dem Film habe ich zufällig eine Karte von meiner Freundin bekommen und ich konnte nur alleine zu einer Veranstaltung gehen mit diesem Film. Zuerst müsste ich mir überlegen, ob ich alleine gehe.
Ist ja auch eine Hürde für manche Menschen. Ja. War das für Sie ganz selbstverständlich oder mussten Sie sich ein bisschen...
Nein, ich war vorher noch nie alleine im Kino. Aber nach dem Film, ich war sehr dankbar und sehr glücklich, weil ich allein war. Nach dem Film war ich immer noch in dieser Welt, in dem Film. Und sogar nach vielleicht 3-4 Tage immer noch. Ich habe rückweg nach Hause in dem Zug immer noch geweint, obwohl dieser Film Happy End war. Das war so berührend. Heute gehe ich immer noch sehr gerne ins Kino, aber ich liebe Klassiker.
Gehen Sie denn noch alleine ins Kino jetzt oder doch wieder zu zweit? Oder in der Gruppe?
Manchmal mit jemandem, aber wenn ich wirklich konzentriert irgendwas erfahren will, dann gehe ich lieber alleine.
Ja. Bleiben Sie mal bei uns einen Moment. Frage an Sie, Frau Inge Maurer-Klesel. Ist das was, wenn Sie Ihr Publikum beobachten, gehen da viele alleine ins Kino? Also ich kenne das ja auch von mir selbst, dass man so ein bisschen so eine Hemmschwelle hat, weil man denkt, ach, alleine, dann denken die Leute, ich gehe nicht mit.
Nee, das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe wirklich viele, viele Kunden, die alleine kommen und die also sicher freiwillig alleine kommen. Ich selbst gehe auch am liebsten alleine ins Kino. Also ich kann mich da einfach gerade fallen lassen und gehen lassen und ich will mich auch nicht unterhalten während des Films. Und das geht, denke ich mal, vielen Leuten so.
Das stimmt, man muss sich nicht ablenken lassen von seiner Begleitung.
Ja, ganz genau. Das war meine Erfahrung. Ich war wirklich sehr dankbar oder glücklich, weil ich nicht mit niemandem sprechen müsste. Mhm. Dadurch war ich wirklich so lange im Film, in der Geschichte oder in dieser Atmosphäre drin.
Ja, das ist ganz spannend, was Sie sagen. Dass ich unterbreche, weil wir haben ja vorhin über den Anfang des Films gesprochen, aber das Ende ist ja auch ganz wichtig, ne? Wie man wieder auftaucht allmählich aus diesem Film. Genau. Das ist ganz schön, wie Sie das gerade schildern, dass man da manchmal auch nicht gestört werden möchte. Mhm. Ja. Vielleicht noch eine Frage an Sie, an unseren Studiogast. Dass das so weiterwirkt, dieser Film. Das ist ja wirklich was, was einem passieren kann. Mir persönlich ist es passiert gerade dann, wenn ich morgens Filme anschaue, also dieses Frühstückskino oder so, wenn man irgendwie noch, wenn der Tag noch so frisch ist. Kennen Sie das auch von sich, dass man so drinnen bleibt und diese Gefühle einen so begleiten durch den ganzen Tag?
Ja, absolut, absolut. Also ich habe auch heute noch Tage oder Situationen, wo ich einen Film gesehen habe, der mich tagelang begleitet. Und das ist halt das Schöne am Kino.
Genau. Ich bedanke mich erstmal bei Ihnen, Frau Matsui. Ja. Danke für den Anruf.
Ja, vielen Dank.
Frau Maurer-Klesel, mein erster Film, das war in den 80er Jahren, in der Turnhalle des örtlichen Sportvereins, ein Blockbuster, nämlich die Rückkehr der Jedi-Ritter, also ein Teil der Star Wars-Saga. Großes Kino auf kleinen Turnhallenbänken. Was war denn Ihr erster Film? Wissen Sie es noch?
Also mein allererster Film, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich weiß, einer meiner allerersten Filme, das war Vom Winde verweht. Und da gibt es auch eine, natürlich wie immer, eine Geschichte dazu, weil den hat mein Vater, wir hatten ein Kino auch in einem Stadtteil in Rohrbach, das ist nicht sehr weit weg, aber zur damaligen Zeit. Und da bin ich zu Fuß natürlich hingelaufen und der Film war in der Anfangszeit hat er, glaube ich, 6 Stunden sogar gedauert. Er wurde dann gekürzt auf 4, wenn ich mich nicht täusche. Also ich war schon mal lange von zu Hause weg. So mit 12, 13 war das damals nicht so ganz selbstverständlich. Und dann war ich ja hinterher noch in diesen 4 oder 6 Stunden tagelang völlig weg. Also da war mit mir nichts anzufangen. Ich war einfach noch mit meinem ganzen Kopf im Kino.
Ja, also ist was Schönes. Also der Film, den Sie jetzt nennen, ist natürlich ein Film, der auch in die Kritik geraten ist in den letzten Jahren. Also ein großer Klassiker, der mittlerweile auch als rassistisch gilt. Also jetzt mal dahingestellt, ob es ist oder nicht, aber ist das für Sie auch... Also gibt es Filme, wo Sie sagen, die altern und andere Filme, wo Sie das Gefühl haben, die sind zeitlos, die kann ich in meinem Kino eigentlich immer zeigen?
Ja, ich denke, es gibt eine ganze Menge Filme, die man immer noch im Kino sehen kann. Dass man sie in der Regel nicht mehr im Kino sieht, liegt natürlich an der Konkurrenz durchs Fernsehen. Wenn ich allerdings im Fernsehen, manchmal spät nachts, wenn ich da noch rumzappe von einem Kanal zum anderen, dann doch mal einen sehr alten Film reingucke, dann denke ich, nee, das muss jetzt auch nicht mehr sein. Ne? Also da gibt es dann schon Filme, die finde ich, kann man jetzt auch nicht mehr sehen. Mhm. Muss man ganz ehrlich sein. Also.
Ja, jetzt ist es ja auch so, dass Kino einen begleiten kann, also so durchs Leben, so bei verschiedenen Lebensphasen, Etappen. Bei mir war es zum Beispiel in die Teenagerzeit wurde quasi mit einem französischen Film eröffnet, La Boum, die Fete. Dann zum Studium war ich in Berlin, dann gab es eine Rückschau auf Antonioni, Blow Up, fand ich damals dann ganz toll. Irgendwie auch wieder. Das war ein echter Programmkinofilm. Und die beiden Filme passten irgendwie perfekt zu der Lebenssituation damals. Gibt es bei Ihnen Filme, wo Sie sagen, eine Etappe meines Lebens verbinde ich mit dem Film?
Nein, kann ich jetzt eigentlich nicht wirklich sagen. Also das für mich gehörte halt der Film immer zu meinem Leben, zu meinem ganzen Leben. Ohne Film kann ich es mir gar nicht vorstellen.
Wir können ja einfach mal die Hörerin fragen, die gerade anruft, ob die vielleicht viel zu in der Lebensphase einen Film hatte. Frau Distel, hallo, ja, guten Abend.
Guten Abend.
Ja, ich gebe die Frage mal ganz kurz an Sie weiter. Gibt es so einen Film, der für Sie Jugend ist oder zum Beispiel Erwachsensein?
Oh ja, Jugend, ja. Das war Emil Jannings in der Hauptrolle Der zerbrochene Krug. Und da war ich im Kandelhof, das ist vor 55 Jahren. Da war Emil Jannings so umwerfend komisch und lustig, dass ich, da ich ohnehin gern lache, also wirklich außer mir vor Lachen geraten bin und mir dann ich habe auch wirklich gedacht, ich würde nur mir auf die Schenkel klopfen vor Begeisterung, habe aber dann den Schenkel des mir fremden Nebenmannes erwischt und das handelte sich dann, wie am selben Abend noch deutlich wurde, um einen jungen Studenten und lange Rede, kurzer Sinn, wir waren dann noch oft zusammen im Kino.
Sie waren oft zusammen im Kino, das ist eine wunderschöne Geschichte. Ist
danach,
denn noch,
ja.
Was darf man denn da noch mitdenken bei dieser Geschichte?
Ja.
Ist aber nicht Ihr Mann heute.
Nein,
so weit ist es nicht gegangen.
Nein, es war auch nicht die erste Liebe, aber es war einfach eine schöne Atmosphäre.
Ist eine schöne Geschichte, ist auch schön, dass der Stuhl nicht kaputt gegangen ist. Ich dachte, niemand ja. weiß, ob da jetzt wieder sowas passiert ist.
Ja. Ja. Und ich habe Jahrzehnte eben ganz bewusst kein Fernseher gehabt, weil ich eben lieber ins Kino gehe. Und dann jetzt habe ich mich zur analogen Nostalgikerin entwickelt. Klingt hübscher als wie digitale Analphabetin. Ne? Und auch da ist mir Kino wieder nach wie vor sehr wichtig. Und ich bin recht, also auch ein Grund traurig zu sein mit diesen Einschränkungen mit Corona. Ne? Das drückt die Stimmung schon etwas, aber
noch kann man ins Kino gehen, nicht wahr?
Ja, also. Und das tue ich auch hin und wieder. Ja.
Sehr schön, unser Gast nickt zufrieden. Ich danke Ihnen für Ihren
Anruf.
Ja,
gerne.
Jetzt haben wir sind jetzt fast am Ende hier. Wir haben das Lachen nochmal gehört, also dass man wirklich herzhaft lachen und auch noch Leute kennenlernen kann im Kino. Das andere ist das Weinen. Erinnern Sie sich noch, wann Sie das letzte Mal geweint haben im Kino, Frau Maurer-Klese?
Also das passiert ganz oft, das passiert heute noch ganz oft. Also wo ich wirklich geweint habe, war zum Beispiel in dem Film Der Systemsprenger. Das ist ein ganz, ganz berührender Film, sehr mitreißend. Und ja, ich kann auch in einem Liebesfilm heute auch noch weinen.
Ja, also die großen Gefühle sind halt da im Kino, dafür ist es ja auch da. Als Schlussfrage an Sie vielleicht, als Kinobetreiberin und Kinoliebhaberin, wie wichtig ist es denn, dass wir, um diese großen Gefühle und diesen schönen Ort zu erhalten, dass wir alle jetzt auch in diesen schwierigen Corona-Zeiten ins Kino gehen, in Heidelberg bei Ihnen und natürlich auch anderswo?
Ja, es ist schon wirklich sehr wichtig. Ich appelliere wirklich an alle Menschen. Vergessen Sie das Kino nicht. Kommen Sie zu uns. Sie müssen auch keine Angst haben. Wir tun alles, was in unserer Macht steht und wozu wir ja auch verpflichtet sind, damit Sie geschützt sind. Sie haben 1,5 Meter Abstand. Wir lüften ohne Ende. Die Kinos werden nach jeder Vorstellung sauber gemacht. Und die Atmosphäre ist doch eigentlich durch nichts anderes zu ersetzen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Nicht zu ersetzen, und deswegen haben wir auch diese Sendung gemacht. Frau Maurer-Klesel, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns, für die Hörerinnen und Hörer und fürs Kino im Radio.
Dankeschön.
Das war SWR 2 Tandem Hörer live. Redaktion hatte Martina Kögel und mein Name ist Patrick Bartarilo.